Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heftige Themen heute in Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Wir beschäftigen uns unter anderem mit einer Filmfirma, die mittels Crowdfunding animierte Pornofilme produziert, in denen dann bekannte Computerspielheldinnen, wie zum Beispiel Lara Croft, virtuell vergewaltigt werden. Was dahinter steckt, dazu später mehr.
Außerdem sprechen wir mit Jean Twenge, die Autorin und Psychologin glaubt, dass Smartphones die Teenager von heute in Depressionen und Unglück stürzen und kann das auch ziemlich gut begründen.
Dann haben wir auch noch einen kleinen Podcast-Schwerpunkt. Endlich können wir mal einen Podcast vorstellen, der nicht von einem weißen Mann stammt. Und wir sagen, wie man mit Podcasts Geld verdienen kann.
All das dann in der kommenden Stunde. Hallo, sagen Katja Bigalke
und Martin Böttcher. Erste Musik kommt von Kathy Freeman. Sie besingt eine streunende Katze, beziehungsweise beschreibt sich selbst als freiheitsliebende Mieze, als Alley Cat.
You should have known. I didn't love you. You should have known. That I never would. I took it down. I didn't have to. I took it down, 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 because I could. I got the morals of an alley cat. I hit the road, and I won't be back.
Topic.
Was und wie Kinder und Jugendliche konsumieren, das hat schon immer die Eltern aufgebracht. Da gab es das Kino, Radio, Comics, Fernsehen, Computerspiele. Sobald das in Mode kam und die Jüngeren in ihren Bann zog, regten sich die Älteren auf.
Charakterschäden und Antriebslosigkeit wären die Folgen. Da wachse eine desinteressierte, unpolitische, konsumorientierte Generation heran, heißt es dann. Gerade macht ein in der US-Zeitschrift veröffentlichter Atlantic veröffentlichter langer Aufsatz die Runde unter der Überschrift Have Smartphones Destroyed a Generation? Schreibt die Psychologin Jean Twenge über die Auswirkungen von Smartphones und sozialen Netzwerken auf die Generation, die nach 1995 geboren wurde.
Und zwar fragt sich Twenge, ob diese Generation kaputt gemacht wurde, kaputt gemacht wird. Das Ganze ist ein Auszug aus ihrem kommenden Buch iGen, das später auch in Deutschland veröffentlicht wird.
Ich wusste es, werden jetzt viele Eltern denken, aber wie sicher sind die Schlussfolgerungen, die Twenge aus Studien und Umfragen zieht? Ziemlich schnell meldeten sich Kritiker, die die Schlussfolgerungen nämlich anzweifelten.
Viel wurde über diesen Essay gesprochen, aber mit Twenge selbst sprachen nicht so viele, wir schon. Und als erstes haben wir sie gefragt, ob sie wirklich glaubt, dass Smartphones die jüngere Generation zerstört haben.
Well, as is customary with these types of pieces, I didn't write the headline. I'm not sure that's the word I would have chosen.
Naja, wie es üblich ist bei diesen Artikeln, habe ich nicht selbst die Überschrift geschrieben. Ich hätte es wohl auch anders ausgedrückt. Aber Smartphones haben ganz sicher einen Effekt auf diese Generation, die ich iGen nenne. Die erste Generation, die mit Smartphones aufgewachsen ist. Das hat Auswirkungen auf ihr Leben, auf ihre geistige Gesundheit, auf ihre Weltsicht.
Their mental health and their views on life.
Wir werden da noch ein bisschen näher in die Einzelheiten gehen. Insgesamt, dieser Essay liest sich sehr gut. Sie wechseln zwischen persönlichen Anekdoten und Studienergebnissen. Aber was genau sind das eigentlich für Zahlen? Was sind das für Untersuchungen, für Studien, auf die Sie sich da stützen?
Die meisten Daten stammen von einer großen US-Befragung, die seit 1976 jedes Jahr unter 18-jährigen Highschool-Studenten durchgeführt wird. Und seit 1991 unter 13- bis 15-Jährigen. Ausführlich wird da gefragt, wie Teenager ihre Zeit verbringen, wie glücklich sie sind, wie einsam, wie niedergeschlagen sie sich fühlen.
Okay, und nachdem Sie sich diese Daten angeschaut haben, was sind denn Ihre Ergebnisse, die Sie daraus ziehen? Also was macht das Smartphone denn genau mit der amerikanischen Jugend?
Well, you know, I've been looking at data like this for a long time, about 25 years.
Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit diesen großen nationalen Befragungen. Und es war so um 2012 herum, dass mir auf einmal große Veränderungen auffielen. Da, wo es um die Frage ging, wie die Jugendlichen ihre Zeit verbringen, wie zufrieden sie sind, ob sie sich einsam und depressiv fühlen. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, die Teenager, die mehr Zeit vor dem Bildschirm oder dem Smartphone verbrachten, waren im Verhältnis auch unglücklicher, einsamer, niedergeschlagener. 2012 als Jahr ist da auch nicht ganz unwichtig. Das war das erste Jahr, in dem die Mehrheit der Amerikaner ein Smartphone besaß. Meine Schlussfolgerung: Zu viel Zeit vor dem Computer und dem Smartphone steckt hinter der Zunahme von psychischen Problemen.
Teens being on smartphones for too many hours a day might be the reason behind these mental health issues.
Aber warum?
Well, there's a number of factors. So one.
Also, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Erstens, wenn Kinder so viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, 6 bis 8 Stunden bei manchen, dann bleibt weniger Zeit, sich von Angesicht zu treffen. Aber solche direkten Treffen, solche gemeinsamen Stunden mit Freunden sind das Beste, was man machen kann, um sich gut und glücklich zu fühlen. Zweitens, Zeit, die man vor dem Bildschirm verbringt, scheint die Entwicklung von Angstzuständen und Depressionen zu begünstigen. Manchmal ganz direkt wegen Cyberbullying, manchmal aber auch wegen dieser vielen kleinen negativen Interaktionen, zu denen es in den sozialen Netzwerken kommt. Menschen verhalten sich negativer im Netz, als sie es bei direktem Kontakt tun. Es hat also direkte und indirekte Folgen, wenn man viel Zeit am Smartphone verbringt.
Aber Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten mit Jugendlichen, haben Sie gerade selber gesagt, und den Unterschieden zwischen den einzelnen Generationen. War das nicht schon immer so, dass nachwachsende Generationen misstrauisch von den Älteren so beäugt wurden, aber sich dann doch alles wie gewohnt entwickelt hat?
Sure, of course, you know, generations will progress.
Sicher, jede Generation entwickelt sich, aber eben immer anders. Ich habe den Vorwurf schon oft gehört, dass die Ältere ja immer die jüngere Generation kritisiert. Aber das heißt ja nicht, dass so eine Kritik immer falsch sein muss. Außerdem, mich interessiert gar nicht, was die ältere Generation über die Jüngere zu sagen hat. Mich interessiert, was die Jüngeren über sich selbst zu sagen haben, was sie empfinden. Und wie sie das von den Gleichaltrigen früherer Generationen unterscheidet.
Auf der anderen Seite finden solche Entwicklungen ja immer auch in einem sozialen und gesellschaftlichen Kontext statt. Also das Aufkommen des Smartphones und das sich Beschäftigen mit dem Smartphone findet nicht in einem Laborzustand statt, wo man das genau trennen kann von anderen Entwicklungen. Wie haben Sie denn diese Korrelation so genau herstellen können?
I thought about that carefully, to think about what else was going on with the economy or politically or in the society.
Ich habe mir sehr genau angesehen, was diese Generation in dieser Zeit noch hätte beeinflussen können, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Wir hatten zum Beispiel die große Rezession, die von 2007 bis 2009 andauerte. Danach wurde es aber langsam besser. Da scheint mir ein zu großer Abstand, als dass man die wirtschaftliche Lage für die wachsenden psychischen Probleme ab 2012 verantwortlich machen könnte, was die anderen Faktoren angeht. Uns fiel wirklich nichts ein, was so einen großen Effekt auf das alltägliche Leben von so vielen hätte haben können wie das Smartphone. 2011, 2012 besaß die Mehrheit der Amerikaner ein Smartphone. Andere große kulturelle oder politische Verschiebungen gab es zu dieser Zeit in den USA nicht.
There were not any other really big cultural or political shifts in the US around that time.
Ich fasse noch mal ganz kurz ein paar Ihrer Erkenntnisse zusammen. Die Smartphone-Generation verbringt weniger Zeit mit Freunden, hat keine Eile, den Führerschein zu machen, ist nicht so sehr daran interessiert, zu daten zum Beispiel, hat später und auch weniger Sex, fühlt sich einsamer, bekommt weniger Schlaf. Das hat einige Folgen, die man aber auch positiv sehen kann. Weniger Gewalt unter Jugendlichen zum Beispiel, weniger Teenie-Schwangerschaften, weniger Unfälle mit dem Auto. Diese Generation wächst ziemlich sicher auf und behütet, oder?
Yeah, absolutely. So that's one of the chapters in my book in iGen.
Absolut. Sie werden langsamer erwachsen, sie trinken auch weniger Alkohol und es ist weniger gefährlich für sie. Damit beschäftige ich mich auch ausführlicher in meinem Buch. Aber diese verzögerte Entwicklung hat auch eine Kehrseite. Wenn sie nämlich auf die Universität kommen oder einen Job ergreifen, haben sie nicht so viel Erfahrung darin, unabhängige Entscheidungen zu treffen und das könnte problematisch werden.
Independent decisions. And that can potentially be problematic.
Gilt das da eigentlich nur für die USA oder für die gesamte Welt oder zumindest die westliche Welt?
Well, the data that I draw from is from the US, but because my book iGen will be coming out in Germany as well, just yesterday.
Die Daten, auf die ich mich beziehe, stammen aus den USA. Aber ich habe gestern eine Studie zu deutschen Jugendlichen durchgearbeitet, die sehr ähnlich aussieht, was die Smartphone-Nutzung angeht. Ich vermute, dass überall dort, wo Jugendliche Smartphones nutzen, die Effekte die gleichen sein dürften.
Wie sollen wir Ihrer Meinung nach mit diesen Ergebnissen umgehen? Also es reicht ja nicht nur, das Ganze festzustellen, sondern es wäre vielleicht auch gut, da etwas tun zu können. Nur was? Also den Kindern das Smartphone wegnehmen, scheint eine eigentlich nicht praktikable Lösung zu sein.
Mein Rat an Eltern, so lange wie möglich den Moment herauszögern, an dem man Kindern ein Smartphone gibt. Je jünger die Kinder, desto größer kann der Schaden sein, den Smartphones anrichten. Bei den Jugendlichen, die bereits ein Smartphone haben, sollte man die Nutzungszeit begrenzen. Ein oder anderthalb Stunden sind okay. Aber wenn sie es zu lange benutzen, vielleicht auch nachts, wenn sie eigentlich schlafen müssten, dann ist die Gefahr von negativen Auswirkungen groß. Es gibt aber Apps, mit denen lässt sich die Nutzungsdauer beschränken und auf bestimmte Zeiten eingrenzen. Wegen der süchtig machenden Wirkung von Smartphones bei Jugendlichen und Erwachsenen sollte man das wirklich eingrenzen.
Given how addictive these devices are for both teens and adults, setting some limits seems to be a good way to go.
Sagt die Psychologin Jean Twenge, Autorin des Buches iGen, warum die super connecteden Kids von heute toleranter, aber weniger rebellisch, weniger glücklich und komplett unvorbereitet aufs Erwachsenenleben aufwachsen.
Anderes Thema. Normcore beschreibt einen Unisex-Modetrend, der sich durch ganz besonders durchschnittliche Kleidung auszeichnet. Normcore ist aber auch eine Band aus Frankreich.
Der Song Neighbors von der gleichnamigen EP klingt erstaunlich wenig durchschnittlich, sondern macht Lust auf mehr Garage und Powerpop von Normcore aus Montreuil.
Will you?
Neighbors von Normcore. Und von Normcore kommen wir zu Hardcore.
Ja, so hört sich das an, wenn in Anime-Pornofilmen Frauen vergewaltigt werden. Das gibt's im Netz. Das ist ja berühmt dafür, auch für die speziellsten Interessen Angebote parat zu haben. Nie war es schließlich so einfach, sich weltweit zusammenzufinden und sich über besondere Fetische und sexuelle Fantasien auszutauschen. Das ist eine Errungenschaft einer liberalen Gesellschaft, in der Menschen sich, solange sie sich an die Gesetze halten, sich frei entfalten dürfen und auch sollen.
Doch natürlich gibt es auch immer wieder Grenzgebiete, Graubereiche, bei denen das Recht nicht so richtig zu rechtens oder moralisch passen möchte. Ein Beispiel dafür ist das Studio FOW. Sie produzieren animierte Pornofilme, in denen Frauen, meist bekannte Helden aus Videospielen wie Lara Croft, von Monstern, Zombies oder anderen Figuren mit übergroßen Tentakeln missbraucht, vergewaltigt und gebrochen werden. Finanziert werden diese Filme über Crowdfunding von einer treuen Fangemeinde.
Die Spielejournalistin Nina Kiel hat dazu recherchiert und einen langen Artikel geschrieben und wir haben mit ihr gesprochen. Unsere erste Frage: Was weiß man eigentlich über dieses Studio FOW? Wer arbeitet da? Wo hat diese Firma ihren Sitz und seit wann gibt es sie?
Das Studio gibt es seit 2014 und hat angefangen mit zwei Personen, die dann diesen Tomb Raider-Vergewaltigungsfilm erstellt haben. Und nachdem der so erfolgreich war, haben die sich noch mehr Leute in ihr, Studio geholt, das allerdings als Studio gar nicht existiert in einem Raum, sondern über die ganze Welt verteilt ist. Und man weiß auch nicht genau, wer dahinter steckt, denn alle Beteiligten verbergen sich hinter Pseudonymen.
Das ist also ein bisschen undurchsichtig, was mich zur nächsten Frage führt. Dieses Animationsfilmstudio, das hat sich ja einen ziemlich speziellen Fetisch ausgesucht, wenn man es mal so ausdrücken will. Es lässt animierte Protagonistinnen von Monstern vergewaltigen und missbrauchen. Ist das denn überhaupt legal, das so explizit darzustellen?
Da muss ich zunächst was klarstellen, und zwar, dass das nicht der einzige abgebildete Fetisch ist. Genau dieser Fetisch wird überwiegend in den großen Produktionen des Studios dargestellt und auch nicht in allen. Also in Lara in Trouble zum Beispiel, dem Tomb Raider-Film, wird Lara Croft von menschlichen Männern vergewaltigt, nicht von Monstern. Es ist nur einer von diversen Fetischen, die vom Studio bedient werden. Was die Legalität betrifft, spricht zunächst nichts dagegen, denn die dargestellten Frauen sind ja fiktive Personen. Also sie empfinden in der Situation nichts, es werden keine Persönlichkeitsrechte verletzt und alle abgebildeten Personen gelten als über 18 Jahre alt.
Trotzdem ist das ja nicht so einfach. Es gibt ja so einen vergleichbaren Fall mit animierten Kindervergewaltigungen. Ich kann mich erinnern an einen Fall in Schweden. Da wurde so ein Journalist, der sich damit beschäftigte, beziehungsweise die in seinem Besitz hatte, in zwei Prozessen verurteilt und erst in der dritten Runde freigesprochen, eben weil keine Kinder direkt zu Schaden gekommen sind. Also so ganz eindeutig scheint es nicht zu sein, oder?
Genau, das ist ein großes Problem, vor dem das Studio steht. Der Schöpfer bzw. Produzent sagt eigentlich selbst, anything legal is out of the question. Die Frage ist halt nur, gibt es da nicht irgendwelche Grauzonen? Was genau gilt denn als illegal und was nicht? Und bislang ist man unbehelligt geblieben, aber gerade bei den drastischeren Vergewaltigungssituationen und bei den jünger aussehenden Charakteren ist es ein schwieriger Fall.
Wer ist das Publikum? Wer möchte sich anschauen, wie starke Frauen, Heldinnen, die sich in den Spielen in Zombie-Horden, in jeden Kampf, in jede Schlucht abseilen, in den Filmen gefangen, gefesselt, gedemütigt und vergewaltigt werden? Und das ja von Menschen zum Teil, aber eben auch von Tentakelmonstern und Werwölfen.
Interessanterweise wissen die Schöpfer das selbst nicht. Also ich habe explizit danach gefragt und mein Interviewpartner meinte, man hat keine Ahnung, man gehe eigentlich nicht davon aus, dass man überhaupt eine klar definierte Zielgruppe habe. Und das ist ja etwas, was Fetische auszeichnet. Sie können prinzipiell Leute ansprechen aus unterschiedlichsten Altersklassen, unterschiedlichster Geschlechter, unterschiedlichster Herkünfte. Und bedingt durch die Anonymität des Internets und auch der Kommentarbereiche kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wer diese Filme eigentlich schaut.
Das ist ja alles sehr anonym. Auf der anderen Seite haben ja diese Filmemacher eine ziemlich treue Fangemeinde, die sich auch regelmäßig zu Wort meldet und die sich auch einbringt und das Ganze mitfinanziert über diese Crowdfunding-Plattform Patreon. Finanziert sich dieses ganze Modell und die Fans geben sich auch mit eigenen Ideen und konkreten Vorschlägen in diesen Produktionsprozess wohl ein, also wollen also auch ihre eigenen sexuellen Fantasien da verwirklicht sehen. Was ja ein bisschen überraschend ist, ist, dass die Macher zumindest behaupten, da sei eine ganze Menge Frauen auch in diesen Foren besonders aktiv. Das kann man ja wahrscheinlich A, nicht richtig nachvollziehen. Aber wenn man davon ausgeht, dass das jetzt stimmt, gibt es denn dafür eine Erklärung?
Zunächst mal ist das ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, dass es eine Behauptung ist. Also man kann es nicht nachvollziehen. Ich bezweifle, dass die Schöpfer es selbst nachvollziehen können, dieser Filme. Denn bedingt durch die Anonymität kann man diese Daten ja gar nicht richtig erfassen. Genau. Was aber den grundsätzlichen Reiz sexueller Gewaltszenarien auf Frauen betrifft, ist der durchaus bekannt. Bei so drastischen Darstellungen wusste ich zum Beispiel noch nichts davon. Aber man hat ja zum Beispiel am riesigen Erfolg von 50 Shades of Grey gesehen, dass Frauen sich durchaus für sexuelle Gewaltfantasien und Machtungleichverhältnisse interessieren, selbst wenn die problematisch sind.
Womit wir ja auch noch ein bisschen mehr bei der psychologischen Bewertung dieser Filme sind. Du hast mit Sexualtherapeuten und auch Psychologen gesprochen, weil es hier ja vor allem um sexuelle Gewaltfantasien geht. Sind denn die Fans solcher Bilder dann auch in der Wirklichkeit, sage ich mal, der Gewalt zugeneigt?
Solche Rückschlüsse sollte man auf keinen Fall ziehen, weil es erstens keine gesicherten Daten dazu gibt und zweitens ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, was die Wirkung solcher Filme betrifft. Zum Beispiel die Medienkompetenz einer Person, ihre bisherigen Sexualerfahrungen oder auch das soziale Umfeld. Man weiß also nicht mal, ob überhaupt Inhalte wie diese irgendeinen Effekt auf Menschen haben, der langfristig anhält.
Du zitierst ja auch in diesem Artikel, den du geschrieben hast, zu diesem Thema einen Sexologen, Sexualpädagogen Wolfgang Kostenwein vom Österreichischen Institut für Sexualpädagogik. Und der sagt, beispielsweise können Personen, die eine hohe emotionale Beteiligung benötigen, um eine genitale Erregung zu erreichen, über starke affektive Inputs von sexualisierten Gewaltdarstellungen eine sexuelle Erregung wahrnehmen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich habe mich gefragt, dann kann man halt einfach sagen, die sind so abgestumpft, dass sie besonders harte Impulse brauchen, um erregt zu werden. Und dann ist das auch in Ordnung, dass sie sowas gucken? Oder wie muss ich das verstehen?
Das ist ein Rückschluss, den ich nicht ziehen würde. Denn manche Menschen sind von Grund auf mit dem Bedürfnis versehen, stärkere sexuelle Reize wahrzunehmen, damit sie Erregung empfinden können. Und das ist nicht unbedingt eine Entschuldigung dafür, dass man immer härtere Inhalte produziert. Vor allem sollte man vorsichtig sein, diese Menschen dafür zu verurteilen, denn sie können nichts dafür. Wie aus dem Artikel auch hervorgeht, beziehungsweise aus den Interviews, widersprechen diese Erregungsmodi sogar oft dem persönlichen moralischen Empfinden. Also eine Person kann das Gesehene eigentlich verurteilen, aber der Körper reagiert trotzdem darauf.
Vielleicht abschließend nochmal die Frage, du beschäftigst dich ja viel mit Frauenbildern und Sexualität, Sex in Spielen. Wie bewertest denn du diese Darstellung von Gewalt und Demütigung gegenüber Frauen als Animation?
Und zwar denke auch ich, genauso wie die Schöpfer dieser Filme, dass Animationsfilme und auch Spiele einen sicheren Raum bieten können, um Fetische darzustellen und für sich zu ergründen. Auch Fetische, die vielleicht gefährlich sind und die man in der Realität nicht erleben kann. Das finde ich gut. Was aber problematisch sein kann, ist zum Beispiel der Umgang mit diesen Inhalten, weil ich bei den Nutzern immer wieder beobachtet habe, dass sie sehr unreflektiert damit umgehen. Dass sie also diese Darstellungen einfach feiern und sich nicht fragen, ob die wirklich so moralisch in Ordnung sind. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, die wir gerade schon aufgeworfen haben, wo die moralischen und auch rechtlichen Grenzen liegen. Die sind halt nicht immer so klar definiert und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass man sich kritisch mit diesen Filmen auseinandersetzt. Und letztendlich habe ich als Spielejournalistin und auch als Spielerin ein Problem damit, dass man sich ja vor allem starke weibliche Charaktere aussucht und diese bewusst bricht. Man sucht sich also die Identifikationsfiguren von Spielerinnen aus und unterdrückt sie ganz bewusst. Also ändert die Wahrnehmung dieser weiblichen Spieler vielleicht, wenn sie diese Inhalte sehen. Und dadurch wird die Spielszene auch wieder als männliches Refugium markiert und zurückerobert. Also man kann das durchaus als Versuch sehen, Videospiele doch als typisch männlich zu markieren, wie sich zum Beispiel auch in den Fanarts von diversen Spielen zeigt.
Aus meiner Sicht ein sehr, sehr zwiespältiges Thema. Die Spielejournalistin Nina Kiel über animierte Pornofilme, in denen Computerspielheldinnen in Vergewaltigungsszenen gezeigt werden.
Ja, und das werden wir wohl nicht auflösen können, wie man das jetzt so zu bewerten hat. Aber und was macht man dann in so einem Fall? Wir spielen Musik, laute Gitarren, schepperndes Schlagzeug und melodischer Gesang. Dafür steht jedenfalls die ukrainische Band Toys and Hammers. Gerade haben sie ihr gleichnamiges Album herausgebracht.
If You Want und 11 weitere Songs finden sich zum kostenlosen Download auf der Musikplattform Jamendo. Den Link dorthin gibt's in unserem Breitband-Blog breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Band, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserer Kollegin Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Viel Aufregung gab es in dieser Woche um das Schreiben eines Google-Mitarbeiters im Silicon Valley. Der behauptete, Frauen seien aus biologischen Gründen schlechter für die Tech-Branche geeignet als Männer.
Das könnte man ja als Unsinn durchwinken und gar nicht groß beachten. Das hat aber für jede Menge Empörung gesorgt. Wie genau sahen denn die Reaktionen aus?
Ja, wenn dieser Text überhaupt etwas Gutes hatte, dann, dass er eine Debatte entfacht hat, die zwar bekannte, aber doch sich hartnäckig haltende Missstände erneut offenlegt. Etwa, dass bei Google nur 20% der Tech-Jobs mit Frauen besetzt sind oder dass Google verklagt wurde vom US-Arbeitsministerium wegen des Verdachts, der Konzern bezahle Frauen systematisch schlechter und natürlich, dass Frauen sich selbst beklagen über die Zustände in der Tech-Branche. Google hat sich von dem sogenannten antifeministischen Manifest distanziert und den Mitarbeiter gefeuert. Ob mehr passiert, das ist die spannende Frage, die man im Blick behalten sollte. Und ansonsten waren die Reaktionen eher geteilt. Frauen haben sich natürlich empört. Männer haben den Text teilweise verteidigt oder relativiert. Ich will mal zwei originelle Posts nennen. Eine Glosse auf Welt.de mit der Überschrift »Alle Männer sind schlechte Journalisten«. Da werden alle vermeintlich typischen männlichen Eigenschaften aufgeführt. aufgeführt, die zeigen, dass Männern die Kernkompetenzen für den Journalistenberuf fehlen. Mhm. Das ist wirklich sehr lustig und zeigt, wie kontraproduktiv diese Debatte eigentlich ist, also die Debatte um biologische Voraussetzungen. Und dann den Artikel eines Entwicklers aus San Francisco, der selbiges mit Zahlen beweist, etwa, dass in US Highschools vor Jahren schon 55% der höheren Mathekurse von Mädchen belegt worden sind.
Mhm. Mit einem neuen Tool zur Bundestagswahl hat Google außerdem in dieser Woche von sich reden gemacht. Was enthält denn die sogenannte Infobox, die Google in Deutschland an den Start bringen will?
Ja, die soll es dem User erleichtern, den Überblick über die Bundestagskandidaten zu bekommen. Wenn man seine Postleitzahl eingibt, dann erhält man Informationen über die im jeweiligen Wahlkreis antretenden Direktkandidaten und Parteien. Das Pikante an diesen Infoboxen ist, sie dürfen von den Politikern selbst gefüllt werden. Also sie dürfen da reinschreiben, welche Themen im Wahlkampf ihnen wichtig sind. Und das heißt, wenn ich jetzt etwas suche, dann erscheint zuerst das, was ein Politiker dort von sich stehen haben will, und kritische Informationen treten eben in den Hintergrund. Markus Beckedahl von netzpolitik.org sieht diese Art des ungefilterten Selbstmarketings denn auch kritisch und sagt in unserem Programm:
In der früheren Medienwelt gab es Filter in Form von Journalisten, die erstmal kritisch draufgeschaut haben, ob die Aussagen von Politikern stimmen, bevor dann bei den Rezipienten diese Infos ankommen. Google hat quasi diese Zwischenrollen aufgehoben. Das heißt, sie bieten einen ungefilterten Zugang zu Politikerversprechen, wo gar nicht klar ist, stimmt das jetzt?
Ja, und ich würde mal sagen, auf jeden Fall bedarf es einer guten Medienkompetenz, um solche Informationen richtig einzuordnen. Ab Ende August sind diese Infoboxen dann da.
Ja, und jetzt zuletzt noch eine uneingeschränkt begrüßenswerte Nachricht aus der digitalen Welt. Smartphones können Insektenstiche heilen. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich kenne persönlich nur diesen Sound, den man einstellen kann, um sie abzuhalten oder fernzuhalten, aber heilen. Wie soll das denn jetzt genau funktionieren?
Ja, Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie haben den mobilen Stichheiler entwickelt. Das ist eine mobile Vorrichtung für Android-Smartphones, die Insektenstiche in Sekunden heilt. Der Heated, so heißt er, gibt konzentrierte Wärme ab, die die Toxine der Mücke abbaut und dadurch Schwellungen und Juckreize verhindern soll. Also so heißt es auf der Website. Und über eine App lassen sich auch Hauttyp und die Art des Stiches einstellen. Soll übrigens auch gegen Herpes helfen, gibt es aber noch nicht zu kaufen.
Scheint also noch nicht ganz ausgereift, so scheint es mir zumindest. Die Medien und Meinungen mit Vera Linz. Vielen Dank dafür. Alle Links zu den Meldungen und auch zum mobilen Stichheiler, der ja sehr vielversprechend klingt, nun ja, gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Weiter geht's jetzt mit einer Band oder einem Künstler, der wahrscheinlich noch auf den großen Durchbruch wartet. Alice Walter. Bei Soundcloud findet man lediglich ein Demo unter Creative Commons Lizenz mit dem Titel Fast Lane. Ist für die Überholspur aber immerhin schon mal der passende Rock'n'Roll Song geschrieben.
Make
Breitband Podcast-Kritik.
Podcasts, das zeigen Zahlen, Umfragen, Stichproben, haben ein Problem. Sie werden nämlich in erster Linie, Überraschung, von Menschen wie mir produziert, von weißen Männern. Da gibt es also wenig Vielfalt auf Seiten der Macher.
Ja, und das will das amerikanische Mini-Podcast-Imperium Gimlet Media jetzt so ein bisschen ändern, jedenfalls mit der Podcast-Serie Mogul, The Life and Death of Chris Lighty, ist es zumindest einen Teil des Problems schon mal sehr öffentlichkeitswirksam angegangen. Heiko Bär hat sich die Serie für uns angehört.
The story you're about to hear is about the birth of hip-hop and the birth of a hip-hop legend. But it's also about the darker side of the industry and a lot of shit that people in our world would rather not talk about. It's the story how Chris Lighty, a young kid from the Bronx, managed to rise so high and how, when he got there, everything went so fucking wrong.
Keine Angst vor Pathos, keine Angst vor Flüchen und keine Angst vor den ganz großen Themen. Mogul erzählt vom amerikanischen Traum, von Ehrgeiz, von Depressionen und Einsamkeit. In der Rückschau wird der erstaunliche Weg von Chris Lighty beleuchtet, einem jungen Afroamerikaner, der zuerst nur Platten von DJs trägt, sich durchschlägt und zu einem der einflussreichsten Manager im Hip-Hop aufsteigt. Er betreut LL Cool J, Nas oder Missy Elliott und baut sie zu großen Stars auf. Und dann beendet er sein Leben.
Powerful black men like Chris Lighty do not shoot themselves. It makes no sense. Not when he fought and thought his way out of the hood. Not when he beat the odds and didn't end up in jail. And certainly not when he achieved so much, contributed so much to the culture, and made so much damn money along the way. But somehow, there he was, lying in a casket with a bullet through his skull.
Es ist eine Spurensuche, die durch die Jahrzehnte geht, von den 70ern bis heute. Und die unzählige Stränge zu bündeln versucht, indem immer wieder historische Aufnahmen eingestreut werden. Wenn etwa der katastrophale Zustand der Bronx beschrieben wird, in den damaligen Fernsehnachrichten. Es ist ein Geschichtskurs im Schnelldurchgang, der manchmal überfordern kann. Und in dem Chris Lighty manchmal fast aus den Augen verloren wird, weil so viel erklärt werden muss. Man kann das allerdings auch als evolutionären Schritt interpretieren. Mit S-Town oder Missing Richard Simmons, zwei enorm erfolgreichen Podcasts der jüngeren Vergangenheit, wurden biografische Porträts erfolgreich, die sich stark auf ihre Protagonisten konzentrierten, beziehungsweise auf die Perspektive ihrer Macher. Mogul zieht den Vorhang weit auf und bietet den ganz, ganz großen Kontext. Es ist ambitioniert, aber nicht überambitioniert. Vor allem durch die, bei allem Pathos, eher zurückhaltende Inszenierung. Die große Leistung von Mogul ist jedoch, der Podcast konzentriert sich vor allem auf viele afroamerikanische Protagonisten der Szene, überhaupt auf afroamerikanische Kultur. Es ist ein Blick von innen. Beglaubigt durch den Erzähler Reggie Osei, vielen in der Szene bekannt als Combat Jack. Osei moderiert einen extrem erfolgreichen Hip-Hop-Podcast innerhalb seines eigenen Labels, Loudspeakers Podcast Network. Er hat früher beim legendären Musiklabel Def Jam genauso gearbeitet wie als Rechtsanwalt in der Musikindustrie für zum Beispiel Jay-Z oder Puff Daddy. Er kennt Hip-Hop und er hat Ambitionen. Als Gimlet Media-Gründer Alex Blumberg dann den Tweet absetzte, er würde Osei gern mal kennenlernen, ging alles schnell. Verkürzt gesagt, Mogul ist die Kombination von quasi öffentlich-rechtlichem Sounddesign von Alex Blumberg einerseits und authentischem Insiderwissen von Reggie Osei andererseits. Deswegen klingt Mogul so neu, durch die Lässigkeit des Moderators. Und durch seinen Status hat er unzählige Interviewgäste, die sich gerne erinnern.
When you first walk in, there was a curtain. So you couldn't even look inside the club. You're on the top floor, and when you walk in, the top floor drapes around the first floor. It's like you're looking down onto the dance floor in Union Square.
Diese Geschichten richten sich an jedermann. Hier wird keine Spezialistennische bedient. Und dann ist da der immer noch absolut unwiderstehliche alte Hip-Hop-Sound. Spotify hat diese Idee ambitionierten Geschichtenerzählens innerhalb der Hip-Hop-Welt schnell überzeugt. Und so wurde vereinbart, dass Morgul zunächst exklusiv auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst zu hören war und erst mit einigen Wochen Abstand dann für jedermann frei erhältlich. Wie üblich hält Spotify sich mit Zahlen zurück. Und doch gilt es zu vermuten, dass nicht nur mehr Podcasts diesen Vertriebsweg in Zukunft wählen werden, sondern dass ambitionierte Podcasts bald auch nur noch jenseits der Bezahlschranke zu hören sein werden.
Ist einfach toll, wie in diesen amerikanischen Podcasts gesprochen wird.
Fantastisch.
Ob das so sein wird und mit welchen Konsequenzen und welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten Podcaster sonst noch so haben, darüber sprechen wir gleich auch mit unserer Kollegin Theresa Sickert nach Net Neutrality.
Und das ist jetzt nicht noch ein dazwischengeschobenes Thema, die Klammer in der Klammer in der Klammer sozusagen, nein, keine Angst. Net Neutrality ist ein Protestsong des amerikanisch-italienischen Duos Cara Square und Piero Pelucce, der die Beschneidung von Bürgerrechten im Netz anprangert.
Besprechung.
Hallo, wir sind Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und in unserem neuen Podcast Das kleine Fernsehballett auf Deezer werden wir für euch fernsehen.
Hallo, ich bin Visavi und ab sofort seht ihr hier auf diesem Kanal bis zur Bundestagswahl Clarify. Große Themen, klare Worte.
Ist ja schön, Herr Böhmermann, aber warum möchten Sie denn, dass Ihr Kind bei uns in die Kindereinrichtung kommt? Warum haben Sie sich denn für uns entschieden?
Und ich so, ja, ich fand die Internetseite gut.
Das alles sind Podcasts von Streamingdienstanbietern. Bislang waren Spotify, Deezer und Co. ja vor allem dafür bekannt, Musik zu streamen. Das ist auch ihr Kerngeschäft oder noch, muss man vielleicht sagen.
Denn immer mehr Plattformen, die sich vor allem über Bezahlabos finanzieren, die setzen mittlerweile auch auf Podcasts und produzieren auch eigene Inhalte.
Was das für die Podcast-Szene und die öffentlich-rechtlichen Content-Anbieter bedeutet, das besprechen wir jetzt mit Theresa Sickert. Hallo Theresa.
Hallo.
Warum sind denn Podcasts für Streaming-Dienste so interessant?
Na, noch hat ja Apple mit iTunes die absolute Vorreiterstellung in Sachen Distribution von Podcasts. Andere Streaming-Dienste erhoffen sich nun, indem sie eben selber Podcasts anbieten, dass die Nutzer auf ihrer Plattform bleiben und nicht mehr zu iTunes wechseln. Und hinzu kommt, dass Musikstreaming-Dienste einen Großteil ihrer Einnahmen an die Plattenlabels abdrücken müssen, weil für die gespielte Musik eben Lizenzgebühren abgedrückt werden müssen. Bei Spotify sollen das knapp 75% der Einnahmen sein. Da ist es natürlich attraktiv, eigene Inhalte zu produzieren, für die man eben kein Geld abführen muss. Und das macht man dann eben jetzt mit Podcasts.
Wollen sich die Streaming-Dienste mit solchen Content-Angeboten denn noch stärker voneinander abgrenzen? Bislang war das ja alles ziemlich ähnlich, was man da so bekommen hat.
Das stimmt. Mit wenigen Ausnahmen haben nämlich die Künstler ihre Musik auf allen Plattformen angeboten. Also insgesamt, je nach Plattform, insgesamt zwischen 30 und 46 Millionen Songs. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer, denen war es eigentlich egal, ob man ein Abo beispielsweise bei Deezer, Spotify, Tidal oder Apple Music abgeschlossen hat. Es gab ja bei allen ein sehr ähnliches Angebot für ungefähr 10 Euro im Monat. Gute, exklusive Podcasts sind jetzt eine Chance, das Profil zu schärfen. Prominentes Beispiel, wir haben es eben auch gehört, Fest und Flauschig, ehemals Sanft und Sorgfältig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Diesen Podcast gibt es nämlich ausschließlich bei Spotify und nirgendwo anders. Wer also vorher schon Fan war, als das Ganze noch eine Sendung im Radio war, der ist eben nun gezwungen, bei Spotify zu sein.
Es gibt ja noch mehr Beispiele für solche plattformgebundenen Podcasts. Das Hörbuchportal Audible will im September eine ganze Reihe an neuen Eigenproduktionen herausbringen.
Ja, genau. Und bei dieser läuft seit März das kleine Fernsehballett mit der Moderatorin Sarah Kuttner und dem bekannten Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Und Spotify hat Anfang des Monats Clarify gestartet, eine Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Jugend-Content-Netzwerk Funk. Das stellt wiederum aber nur die Videos zu diesem Podcast her. Und in diesem Podcast geht es dann um politische Themen. Und das ist ganz schlau gemacht, denn für Clarify hat man sich die Moderatorin Visavi ins Boot geholt. Die ist durchaus bekannt in der gesamten deutschen Hip-Hop-Szene. Und sie spricht dann auch noch mit prominenten Musikern. Das durfte also gut ein paar Leute wieder auf die Plattform ziehen.
Warum schließen sich denn überhaupt öffentlich-rechtlicher Rundfunk und kommerzielle Streaming-Dienste zusammen?
Also bei Funk ist es sicherlich so, dass sie von den 24 Millionen Menschen in Deutschland profitieren wollen, die eben Musikstreaming-Dienste nutzen. Und da ist ja Spotify bei den jüngeren Nutzern auch am beliebtesten. Und das tun auch andere öffentlich-rechtliche Angebote, indem sie ihre Podcasts zusätzlich bei Spotify veröffentlichen. Breitband zum Beispiel macht das auch. Und für die Streaming-Dienste hat das den Vorteil, dass sie die Mediadaten einsehen können. Das heißt, die wissen dann ganz genau, was gut funktioniert und was nicht. Und dann können sie dementsprechend ihre eigenen Inhalte produzieren, so wie eben Clarify zum Beispiel.
Da ist dann wieder die Macht der Quote sozusagen.
Genau.
Von den Musikern hört man ja immer, die beklagen sich über die Streamingdienste, dass sie selbst dort so wenig verdienen. Wie ist das mit den Podcast-Produzenten? Was verdienen die, wenn sie ihre Inhalte bei Streamingdienstanbietern anbieten?
Also eigentlich verdienen sie nichts. Die Vergütung ist nämlich Reichweite. Also die Distributoren können mit den höheren Abrufzahlen dann unter Umständen besser verhandeln bei Sponsoren, die dann innerhalb der Podcast-Episode eine Werbebotschaft unterbringen. Und sie können natürlich ihre Angebote besser auf ihre Zielgruppen zuschneiden. Was ich allerdings dazu sagen muss, ich habe nur mit Spotify direkt darüber sprechen können. Es ist aber anzunehmen, dass das bei anderen Streaming-Diensten ähnlich abläuft. Also bei Spotify gibt es für die Eigenproduktion natürlich Geld für die Content-Produzenten. Das Leipziger Internetradio Detektor FM hat zum Beispiel Clarify produziert und wurde natürlich auch für diese Produktionsleistung vergütet. Aber anders als bei der Musik, nicht für die Anzahl der Streams. Das gibt es eben, wie gesagt, nur bei Musik.
Und wie funktioniert das Geldverdienen mit Podcasts dann außerhalb von Streaming-Plattformen?
Also mit dem eben schon angesprochenen Sponsoring oder auch über Spenden. So können also theoretisch Podcasts auch weiterhin frei zugänglich bleiben und müssen sich nicht an eine Plattform binden. Es gibt aber auch so etwas wie Bezahlschranken für Podcasts, zum Beispiel über die Künstlerplattform Patreon. Hier werden die einzelnen Episoden, Bonusmaterial oder auch die Kommentarfunktion erst freigeschaltet, wenn man einen bestimmten Betrag gezahlt hat. Und eine ganze Zeit lang hatten aber Podcasts überhaupt kein Interesse daran, vermarktet zu werden. Aber seit dem neuen Podcast-Hype, würde ich sagen, ist das schon nochmal anders.
Aber ist das nicht eine positive Entwicklung, dass man mit dem Podcast nun auch endlich Geld verdienen kann?
Also für professionelle Podcast-Produzenten ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. Allerdings werden in der Podcast-Szene auch Stimmen laut, die die steigende Kommerzialisierung von Podcasts beklagen. Im Gegensatz zu Filmen, Serien oder Musik waren eben die Podcasts sehr lange das vielleicht letzte Medienangebot im Netz oder sind es noch, das an vielen Stellen frei verfügbar war. Podcaster haben dann einen sogenannten RSS-Feed erstellt, so etwas wie einen Nachrichtenticker für die neuen Podcast-Episoden. Den kann man dann abonnieren und dann eben das Audio hören und das funktioniert ganz ohne einen kommerziellen Streaming-Dienst. Nicolas Seemark, der seit über 10 Jahren in der Podcast-Szene ist und vor 1,5 Jahren das Podcast-Label 4000 Hertz mitgegründet hat, sieht aber noch keine Vormachtstellung durch die Streaming-Dienste.
Wir sind ja auch mit unseren Angeboten bei Spotify und können auf jeden Fall sagen, dass das Verhältnis der Zugriffe über die freien Feeds, also eben auch über iTunes und diese ganzen Geschichte, viel höher ist, diese Zahl der Leute, die da zuhören, als über die Streamingdienste. Das gilt aber jetzt auch nur für unsere Angebote. Insofern wäre ich da jetzt vorsichtig zu sagen, das ist eine Bedrohung für die freien Produzenten.
Allerdings gibt es mittlerweile auch Podcaster, die diese RSS-Feeds nur gegen Geld rausrücken. Ansonsten muss man nämlich dann eben doch auf einen Streaming-Dienstanbieter zurückgreifen.
Da finden also einige Verschiebungen statt in der Podcast-Szene. Danke, Theresa, für diese Einschätzung. Und mit dir verabschieden wir uns jetzt auch gleich selbst nach dieser thematisch doch sehr dichten Stunde Breitband. Wir, das sind Katja Bigalke und
Martin Böttcher. Und die letzte Musik, die wir vor den Nachrichten und dem Theatermagazin Rang 1 haben, die stammt von Anton Fedchenko alias Kai Engel, einem jungen Komponisten aus Moskau, der ausschließlich Instrumentalstücke macht. Daedalus heißt dieses Stück, das zum kostenlosen Download im Netz zu finden ist. Tschüss, sagen wir.
Tschüss.